Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, eurem liebsten Streaming-Podcast. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt gerade verwirrt auf den Kalender guckt und euch fragt, warum wir uns jetzt schon wieder mit einer neuen Folge zurückmelden. Aber ich kann euch sagen, ich habe es vergangene Episode bereits angekündigt. Wir haben ein Oscar-Special geplant, ein Special rund um die aktuellen Oscar-Filme, weil die Verleihung kurz bevorsteht. Und ich freue mich sehr, ich habe mir prominente Unterstützung, wollte ich gerade sagen. Zumindest Unterstützung mit sehr viel Ahnung an die Seite geholt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Henrik.
Hallo Melanie, danke für die Einladung. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich diese Anforderungen gerecht werde, die du jetzt hier, die Messlatte liegt hoch, sage ich mal.
Anforderungen kann ich gar nicht sagen, aber wir sind beide bei dir beruflich bedingt. Du kümmerst dich bei uns nämlich um die Kinofilme und wir sind beide absolute Kino-Nerds, könnte man sagen. Deshalb freuen wir uns jetzt auch sehr, ein bisschen was zu den Oscars zu erzählen. Ich muss jetzt aber an dich natürlich am Anfang einmal die Frage, hast du die letzten Jahre geguckt oder was ist so dein Oscar-Schau-Moment, von dem du ein bisschen was erzählen kannst?
Also, ich sag mal so, geguckt, ja, aber nie live tatsächlich. Ich bin jemand, der hat nie die Oscar-Verleihung live gesehen in seinem Leben. Zuletzt war es immer so, dass ich morgens ein bisschen früher aufgestanden bin und dann mir sozusagen die Aufnahme angeguckt habe oder durchgespult habe, um das Wichtigste mitzubekommen. Was ich gar nicht mag, ist so irgendwie einzelne Überschriften auf irgendwelchen Newsportalen lesen, sondern ich möchte entweder die ganze Experience oder gar nichts. Und gar nichts ist halt schwierig, weil man kann dem schlecht entgehen am Tag danach. Ich weiß schon, dieses Jahr könnte ich es theoretisch live gucken, weil ich Urlaub habe und am nächsten Tag nicht ins Büro muss. Aber ob ich das mache im Urlaub, das weiß ich noch nicht so genau. Wie sieht's bei dir aus? Guckst du live?
Ich habe die vergangenen Jahre auf jeden Fall live geguckt. Ich war dann eventuell am nächsten Tag ein bisschen müde, aber das ist ja auch beruflich. Das kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen. Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, ich bin ein paar Mal auch schon eingenickt. Also ich werde dann irgendwann tendenziell sehr müde und dann guckt mein Freund irgendwann rüber und sagt so, sag mal, Melanie, bist du noch wach? Nein, in der Regel bin ich dann in dem Moment nicht mehr wach, aber ich werde dann ganz schnell wach. Aber ich bin da schon sehr hinterher und ich gebe mein Bestes, sagen wir mal so.
Ist denn der Frust groß am nächsten Morgen, wenn du merkst, dass du nicht alles mitbekommen hast und irgendwie die wichtigsten Kategorien noch fehlen?
Ja, die wichtigsten nicht. Also dann werde ich in der Regel noch wach gemacht. Das kann, hoffe ich zumindest, weil sonst wäre ich sehr, sehr böse am nächsten Morgen. Aber der Frust war bisher noch nie so wirklich groß. Und die Male, wo ich wirklich was verpasst habe, da bin ich dann auch aktiv dann ins Bett gegangen, weil da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich knicke jetzt ein. Ob ihr einknickt dieses Jahr, das werden wir natürlich nicht erfahren, es sei denn, ihr kommentiert es bei Instagram unter allyoucanstream_podcast. Wir haben jetzt heute ein ganz spannendes Programm für euch dabei. Wir werden jetzt natürlich am Anfang einmal so die Key Facts rund um die Oscars einmal zusammenfassen. Dann haben wir uns mit den Favoriten in diesem Jahr beschäftigt, stellen euch die fünf Filme mit den meisten Nominierungen einmal vor und dann kommen noch ganz viele Kuriositäten über die Oscar-Verleihung, unsere persönlichen Favoriten natürlich. Henrik lächelt schon, ich sehe das. Ich glaube, wir werden da das ein oder andere Mal ein bisschen in Kontroverse treten. Und genau, also bleibt dran bei der heutigen Folge. Es lohnt sich. Die wichtigste Frage ist natürlich, wo könnt ihr das Ganze sehen? Die Oscarverleihung findet in diesem Jahr statt, in der Nacht vom 15. auf den 16. März. Deshalb ist natürlich das Schlafthema ein großes Problem. Die Verleihung findet statt ab 1 Uhr, aber vorher sind meistens schon rote Teppich-Geschichten, wo ihr Kleider bestaunen könnt und so und Interviews angucken. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und alle Streaming-Fans da draußen, das Ganze wird übertragen bei Disney Plus als Live-Event. So, und Henrik, wir haben dieses Jahr wieder als Moderator mit dabei. Conan O'Brien, der hat letztes Jahr schon Premiere gefeiert als Oscar-Moderator. Wie ist er dir denn da in Erinnerung geblieben?
Ach, sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Also ich mag ihn. Er hat so eine skurrile Art und er hat vor allem eine Art Humor, die sehr, so auf sich selbst konzentriert ist. Also er macht sich gerne selbst zur Zielscheibe von Pointen und so ein bisschen so selbstmitleidig und stellt sich manchmal so ein bisschen als Loser dar. Und zudem in seinem Gesicht, finde ich, hat ein sehr eigentümliches Gesicht. Da passiert jede Menge. Ich finde, das ist einfach ein Spaß, ihn zuzugucken. Und ich habe ihn von letztes Jahr wirklich sehr positiv in Erinnerung.
Ja, geht mir auch so. Also schließe ich mich tatsächlich an. Und ich fand es auch schön, es ist natürlich keine politische Veranstaltung, aber er macht doch immer mal, er gibt so Spitzen ab in Richtung der Politik, in Richtung Donald Trump. Und ich glaube, das sind manchmal auch so Insider, wo du halt ein bisschen im Bilde sein musst. Und das macht es dann noch besonders herausfordernd, finde ich. Und das macht es aus. Also ich habe da große Hoffnung, was die Moderation auch in diesem Jahr betrifft.
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Vorlagen oder Steilvorlagen, würde ich sagen, die er dieses Jahr raushauen kann. Den müssen wir jetzt gar nicht nennen, aber also es bietet sich, das Minenfeld ist groß, würde ich sagen, auf dem er sich bewegt.
Ja, aber es ist auch immer ein bisschen schwierig. Du kannst auch immer in irgendwelche Löcher reintreten, wo es dann peinlich wird, ne? Aber ich finde, ihm gelingt das immer sehr gut, das auf eine ausbalancierte Art und Weise rüberzubringen. Also bin ich gespannt, tatsächlich. Gespannt bin ich aber auch auf die Filme. Und du verrätst uns jetzt einmal, wie werden denn da die Filme für die Oscars eigentlich nominiert? Also was muss ein Film mitbringen, um tatsächlich in den ganzen Kategorien eben präsent zu sein?
Ja, die Oscars heißen ja offiziell Academy Awards und die Academy kürt die Gewinner und die Nominierten. Aber man fragt sich vielleicht manchmal auch, wer sind die jetzt eigentlich oder wer ist das oder was berechtigt die dazu? Und dahinter steckt halt die Academy of Motion Pictures and Arts and Science. Und das sind über 11.000 Mitglieder insgesamt. Und das Ziel dieser Academy ist es, dass sie auch eigentlich divers besetzt ist. Aber das da sind sie noch auf gutem Wege. Der Frauenanteil beträgt 35%. Und da ist jeder Fachbereich vertreten in der Academy. Das sind also Schauspieler, die da drin sind, und Regisseure und Tonmeister und Make-up-Artists. Und die wählen dann auch, also so kommen die Nominierungen zustande. Jedes Gewerk wählt die besten Vertreter seiner Zunft. Das heißt also, die Schauspieler bestimmen, welche Namen in den Schauspielkategorien vorhanden sind, und die Regisseure, welche für die Wahl zum besten Regisseur oder Regisseurin in Frage kommt. Und so geht das durch alle Kategorien. Und wenn die Kategorien dann bestimmt sind mit den Nominierten, dann kann jeder wählen. Jedes Mitglied kann dann in jedem Bereich wählen. Und wie wird man Mitglied der Academy? Und das geht auf zwei Wegen. Entweder man war einmal selbst nominiert. Heißt also, wer dieses Jahr erstmals nominiert ist, der darf automatisch nächstes Jahr mit abstimmen. Aber dann sind da auch Leute wie zum Beispiel Daniel Brühl, auch Mitglied der Academy, oder Diane Krüger. Die wurden aber noch nie für einen Oscar nominiert. Warum sind sie trotzdem in der Academy? Weil man auch auf Empfehlung Mitglied werden kann. Also wir nehmen an, Daniel Brühl wurde vielleicht von Christoph Waltz und Quentin Tarantino, mit denen er schon zusammengedreht hat, vorgeschlagen. Und dann kann auch er in die Academy mit aufgenommen werden und mitwählen. Und man kann aber nicht irgendwen einladen. Also wenn du dich jetzt fragst, ob du selbst auch Mitglied der Academy werden darfst, nein, es gibt eine Prüfung. Und wenn Daniel Brühl jetzt dich vorschlägt, du musst dich verdient gemacht haben um den deutschen Film, Melanie, oder um den internationalen Film.
Das klingt wie ein Geheimbund. Das klingt wirklich wie so ein Geheimbund, wo du irgendwie so einen Durchlauf irgendwie hast oder irgendwelche Prüfungen bestehen musst. Sorry, mach weiter, aber finde ich großartig.
Ist ein bisschen so. Also du musst Credits vorweisen, du brauchst eine Filmografie, dann bist du wählbar oder empfehlbar und dann wirst du auch Teil der Academy. Genau. Und diese Academy, wenn die die Gewinner kürt durch Mehrheitswahl, dann ist wichtig, dass man in jeder Kategorie, in der man abstimmt, auch alle Filme gesehen haben muss. Und das ist eine Neuerung, die erst seit diesem Jahr gilt tatsächlich. Man konnte vorher, die letzten Jahre, konntest du deine Stimme abgeben für einen Gewinner in einer Kategorie, zum Beispiel bester Film, ohne alle Filme gesehen zu haben. Da wurde jetzt ein Riegel vorgeschoben, weil da muss man jetzt eidesstattlich versichern, dass man oder einen Haken machen in einem Kästchen. Ja, ich habe alle Filme gesehen und deshalb darf ich hier abstimmen. Ist ja schon mal ein großer Vorteil, von dem man denkt, wie konnte das die letzten Jahrzehnte überhaupt alles passieren?
Ist ja auch super random eigentlich, weil wenn Emma Stone viele Freunde hat in dem ganzen Schauspielbusiness und in der Academy, dann würde man meinen, dass sie deutlich leichter einen Oscar bekommt. Ich möchte hier niemandem was unterstellen, aber als diejenigen, die jetzt neu reinrutschen, weißt du? Also dafür sind es aber wahrscheinlich zu viele, denke ich mal, als dass
Ja,
das passieren kann.
okay. Du meinst, sie hat so viele Nominierungen und wird jedes Jahr aufs Neue nominiert, weil sie ganz viele Leute sich reingeholt haben, die ihre Fans sind oder sie mögen. Ja, das wäre möglich, würde ich sagen. Ja, theoretisch ja.
Theoretisch. Aber Emma Stone ist natürlich eine großartige Schauspielerin. Das wollen wir einmal festhalten. Also sie hat alle Nominierungen, die sie hat, auf jeden Fall auch verdient.
Absolut, ja, das stimmt.
Eine neue Kategorie, in der dann natürlich auch alle Filme gesehen werden mussten, ist die Kategorie Casting. Zum ersten Mal bei den diesjährigen Oscars dabei, zu meiner großen Freude. Wenn ihr die letzte Folge von All You Can Stream gehört habt, werdet ihr wissen, ich bin großer Freund vom Thema Casting und habe da auch mit einer Casting Directorin gesprochen über dieses Thema. Und es ist in Deutschland auf jeden Fall so, dass im kommenden Jahr bei der Lola erstmals tatsächlich auch die Kategorie Casting präsentiert wird. Und bei den Oscars ist es jetzt tatsächlich schon jetzt der Fall. Und das ist eine Würdigung des kreativen Einflusses von Casting-Direktoren auf die Filme. Jetzt kann man natürlich sagen, dass da natürlich wieder nur die Filme drin sind, die halt in allen anderen Kategorien auch schon repräsentiert werden. Aber zur Verteidigung muss ich sagen, ohne den Job der Casterinnen und der Caster wären diese Filme halt auch nicht in den anderen Kategorien repräsentiert. Also ich finde, man muss das Ganze immer von Anfang an sehen und das Casting ist so der erste Prozess auf dem Weg zum richtig guten Film. Von daher absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
Ja, richtig. Und ich finde auch so beim Casting ist es nochmal was anderes als jetzt beim Bühnenbau oder bei visuellen Effekten. Da siehst du ja quasi das Ergebnis im Film. Und bei einem Casting-Direktor oder einer Direktorin, ja, okay, du hast da Schauspieler und Schauspielerinnen, aber du siehst nicht deren Arbeit oder was da jetzt reingeflossen ist und so. Und das finde ich, also ich finde das eine interessante Würdigung. Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht zu irgendwie einem Trostpreis verkommt oder so, wenn jemand vielleicht in Schauspielkategorie nicht nominiert worden ist oder nicht gewinnt, aber dann die Casting-Kategorie gewinnt. Ja, gut, dann ist das vielleicht so ein bisschen Trostpflaster. Okay, hat zwar nicht für einen Schauspieler im Einzelnen gereicht, aber gut, die Casting-Direktorin oder den Direktor, den überreicht man dann trotzdem eine Trophäe.
Ja, wobei die natürlich das gesamte Ensemble dann würdigen, ne? Weil die ja nicht nur die Hauptdarsteller zusammenstellen, sondern oder die Nebendarsteller, sondern das Gesamtensemble. Vielleicht wird dann auch so ein bisschen berücksichtigt, wie die miteinander agieren oder so. Also ich versuche das Wort Trostpreis möglichst rauszuschieben. Aber ja, es ist dieses Jahr tatsächlich so, dass die Leute, die bei Casting nominiert sind, auch überwiegend halt in den Hauptkategorien eben präsent sind.
Das stimmt. Und hattest du nicht noch im Vorgespräch einmal gesagt, dass man nicht genau beurteilen kann, ob die Casting-Verantwortliche gute oder schlechte Arbeit gemacht hat, beziehungsweise wenn sie schlechte Arbeit gemacht hätte, dann wären sie gar nicht.
Dann wären die Filme ja gar nicht bei den Oscars präsent, finde ich.
Das
Weißt du, weil
stimmt,
wenn sie
ja.
schlechte Arbeit gemacht hätten, dann wären es ja keine guten Filme und dann würden wir automatisch bei den Oscars nichts damit zu tun haben. Also deshalb, ich finde es immer, da muss man tatsächlich sagen, das Casting ist so relevant für den gesamten Film, dass wenn du einen guten Film hast, automatisch auch ein gutes Casting erfolgt sein muss. Also ich finde, das ist so eine Kategorie, die kannst du auch nicht richtig greifen, weil die so elementar ist dann in dem Moment.
Ja, das stimmt. Also ein Film, der in der Kategorie Bester Film nominiert ist, der muss zwangsläufig eigentlich auch dann seinen Platz bei Casting haben.
Ja, finde ich auch. Und bester Film ist ein guter Ansatz. Wir sprechen nämlich jetzt im folgenden Segment über die Favoriten, die alle tatsächlich in der Kategorie auch bester Film nominiert worden sind.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Ka'Chava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Ka'Chava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to ka'chava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's ka'chava.com, code FITNESS.
Wir kommen zu den Favoriten der diesjährigen Oscar-Verleihung. Das sind die 5 Filme, die die meisten Nominierungen haben in diesem Jahr und die auch alle in der Kategorie Bester Film repräsentiert sind. Da sind insgesamt 10 Filme drin, die können wir jetzt nicht alle vorstellen. Das würde diesen Podcast sprengen oder wir sind morgen früh noch dabei, weil wir so viel zu den einzelnen Filmen zu sagen haben. Denn ich muss sagen, Henrik, wir können stolz auf uns sein. Wir haben in diesem Jahr alle 10 Filme gesehen, die in der Kategorie Bester Film nominiert sind. Wir hätten also auch abstimmen können, wenn wir die wieder gehabt hätten.
Ja, mega. Das muss uns erstmal wer nachmachen. Also klar, wir haben hier zum Teil das Privileg, dass wir einige Filme vorab sehen konnten und so und nicht für jedes Kinoticket zahlen mussten. Aber ich sag mal so, ja, es ist cool, selbst sozusagen voll im Bilde zu sein.
Und sich am Ende urteilen zu können, ob man findet, das war gerechtfertigt oder nicht. So, der erfolgreichste Film in diesem Jahr mit insgesamt 16 Nominierungen. Henrik, korrigiere mich, ich glaube 17 wären möglich gewesen. Eine einzige hat er nicht erhalten und zwar beste Hauptdarstellerin.
Richtig.
Genau. Blood and Sinners, aktuell zu streamen bei Wow. Im Original heißt der nur Sinners, aber der Name war hierzulande leider schon vergeben. Deshalb konnte man das in der Form hier nicht veröffentlichen. Der Film erzählt von Zwillingsbrüdern, die im Jahr 1932 zurück in ihr Heimatdorf kehren, in der Nähe von Mississippi. Und nachdem sie vorher in eher düsteren Gefilden unterwegs waren, wollen sie da nun einen Nachtclub für schwarze Arbeiter eröffnen, denn sie sind selber schwarz und wollen denen eben einen Anlaufpunkt geben, wo sie hinkommen und ein bisschen feiern können. Am Eröffnungsabend werden sie aber, jetzt ein kleiner Spoiler, aber es ist wichtig, damit ihr das Gesamtgenre versteht, werden sie aber von Vampiren heimgesucht. Und das ist der Beginn von einem großartig anzusehenden, aber trotzdem sehr grausigen Gemetzel. So, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, ich habe den tatsächlich auf dem Fernseher gesehen. Aber ich hatte richtig Schiss. Also ich hatte wirklich, echt? Wirklich Schiss. Ja, du nicht? Komm.
Nee, Schiss hatte ich gar nicht. Also, man kann ja gleich nochmal über das Genre reden, aber ich habe es gar nicht so sehr als Horrorfilm wahrgenommen oder als bedrohliche Kulisse.
Ich fand es ganz schlimm. Ich weiß noch, ich war im Urlaub in so einem ganz kleinen Haus mitten im Nirgendwo. Und ich habe immer in Richtung der Fenster geguckt, weil ich Angst hatte, gleich kommt irgendjemand rein oder so. Aber war nicht so. Ich bin lebend rausgekommen.
Okay, zu deiner Verteidigung, das ist ja wirklich nochmal ein großer Einfluss auf Seherlebnis, dass du nicht zu Hause gemütlich auf der Couch gesessen hast, so wie ich übrigens, sondern irgendwo in deiner eigenen kleinen Scheune.
Die eigene kleine Scheune. Regie führt bei dem ganzen Ryan Coogler, der zuvor bereits mit Black Panther unterwegs gewesen ist, mit Creed, für Black Panther auch Oscar nominiert worden ist, meines Wissens. Und wir haben Michael B. Jordan in der Hauptrolle, ebenfalls Oscar nominiert, logischerweise. Aber der spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern er spielt tatsächlich auch eine Doppelrolle, weil er die Zwillingsbrüder beide verkörpert. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, ob er einfach nicht zweimal nominiert werden könnte, weil er ja quasi 2 Rollen spielt. Sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist. Genau, Genre ist ein gutes Stichwort. Wo hast du das denn einsortiert für dich?
Also ich merke, dass der Film gern mal so als erstes als Vampir-Horror bezeichnet wird. Das ist auf jeden Fall eine Dimension des Films. Ich finde ihn gar nicht so sehr horrorlastig, vor allem in der ersten Stunde. Und ich finde, der Film hat viele Dimensionen oder man kann ihn in viele Schublade stecken. Es geht ja auch ganz viel um Musik oder die Spiritualität um Musik. Und es ist gleichzeitig ist es auch Black History irgendwie, vor allem in der ersten Stunde. Und da spielt irgendwie so viel mehr rein, als ich jetzt beim Etikett Horrorfilm vermuten würde. Also es ist ja auch, geht ja weit darüber hinaus. Es ist ein Thriller, es ist ein Drama irgendwo und ja, er bietet ganz schön viel an, finde ich.
Genau. Gesellschaftskritik auf jeden Fall. Also hinsichtlich Rassismus, hinsichtlich von Sklaverei greift er sehr, sehr viele Themen auf. Und Stichwort Musik finde ich auch sehr wichtig, weil wir haben die Iren in diesem Film. Da ist eine irische Gruppe, die da auch eine Rolle spielt. Und das heißt, du hast sehr, sehr viele irische Klänge auch mit drin. Also ich finde, es ist ein Seherlebnis in vielerlei Hinsicht. Und wir können am Ende dieser Folge nochmal drüber reden, ob wir der Meinung wären, dass er den Oscar als bester Film verdient hat.
So, der nächste Film auf der Liste ist One Battle After Another, jetzt verfügbar bei HBO Max und mit 13 Nominierungen im Rennen immerhin. Ist ja auch ein Genre-Mix, würde ich sagen. Thriller, vielleicht in erster Linie, können wir auch noch drüber reden. Und es geht um Leo DiCaprio als Bob Ferguson, ehemaliger Aktivist, vielleicht auch Widerstandskämpfer in der USA, der von seiner Vergangenheit eingeholt wurde. Er hat früher mit einer Gruppe von Widerstandskämpfern Attentate verübt, ist in Abschiebegefängnisse eingedrungen und hat die Leute dort befreit und sich generell gegen die Staatsgewalt erhoben, auch mit Gewalt. Und 15 Jahre später holt ihn halt seine Vergangenheit wieder ein. Er hat eine Tochter und er hat einen Erzfeind, der ihm auf der Schliche ist, gespielt von Sean Penn. Den hat er damals gedemütigt und der ruht nicht. Und daraus entspinnt sich halt eine, bald dreistündige oder eine fast dreistündige, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, Leo DiCaprio und Sean Penn. 13 Nominierungen, Melanie, findest du, kannst du nachvollziehen, warum das so viele sind?
Ich kann es nachvollziehen. Leonardo DiCaprio natürlich groß bei den Oscars, hat ihn ja für Revenant vor ein paar Jahren bekommen. Und ich glaube, das wäre so ein Film gewesen, wo viele gedacht hätten, vielleicht bekommt er noch einen. Ich habe es nicht gedacht. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte große Erwartungen an diesen Film. Vielleicht zu große Erwartungen. Ich fand ihn erstaunlich underwhelming. Ich bin da reingegangen und war so, okay, der ist cool. Ja, keine Frage, ist cool. Hat mich aber in der gesamten Tiefe nicht so richtig mitgenommen. Ich fand zum Beispiel die Figur von Leonardo DiCaprio sehr komödiantisch angehaucht, war sie ja. Er hat das auch super gespielt, aber für mich war es zu witzig dann in dem Moment, um die Ernsthaftigkeit des Themas irgendwie zu greifen. Also, der hat die Nominierung verdient. Ja, mein Film war es jetzt in dem Ausmaß tatsächlich nicht.
Stimme ich dir zu, dass DiCaprio jetzt da nicht vielleicht das Herzstück oder seine beste Performance abgibt, aber für mich, also ich habe auch den hohen Hype gemerkt und ich hatte große Erwartungen und bei mir hat sich's tatsächlich mal erfüllt. Also ich habe selten einen Film gesehen, der so dynamisch ist, so temporeich, zu keinem Zeitpunkt langweilig und ich mochte extrem diesen Flow. Also irgendwie bin ich einfach mitgeschwommen in dieser ewigen Hatz, die sich ja über 2/3 des Films gefühlt erstreckt und über Häuserschluchten führt und mit Autoverfolgungsjagden. Und das war, also fand ich wirklich irgendwie tolle Action, aber nicht auf die platte Art, sondern einfach auf eine genüssliche Art. Das ging so runter wie Öl bei mir, muss ich sagen. Ganz euphorisch bin ich da aus dem Kino gekommen.
Und wen ich auch ganz toll fand, war tatsächlich die Tochter von Leonardo DiCaprio. Chase Infinity hat die gespielt, meiner Meinung nach völlig vergessen bei der Oscar-Verleihung, hat keine Nominierung dafür bekommen, fand ich persönlich aber richtig, richtig toll.
Ja, genau, dafür ziemlich viele andere Nominierungen. Ich glaube, also Sean Penn, Leo DiCaprio und Regisseur Paul Thomas Anderson allein kommen auf 23 Nominierungen und 3 gewonnene Preise und das ist schon echt, also hier die Creme de la Creme, die hier am Werk ist und ja, doch, der Film geht für mich in vielen Kategorien wirklich als Favorit ins Rennen.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann auswerten, welche Filme für uns persönlich tatsächlich dann den Oscar gewinnen sollten. Mit 9 Nominierungen an 3. Stelle ist die Neuauflage von Frankenstein, die bei Netflix verfügbar ist. Es ist auch eine Netflix-Produktion, also der Film war von Anfang an bei Netflix verfügbar. Und es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Neuauflage des Literaturklassikers von Mary Shelley aus dem Jahr 1818. Und wir haben, ich glaube, viele von euch werden die Story kennen, aber ich werde es trotzdem nochmal auffangen. Wir haben den Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der gerne den Tod überwinden möchte und deshalb ganz, ganz viele Experimente startet mit Leichenteilen und es letztendlich auch schafft, den Tod zu überwinden. Und er kreiert ein Monster, Frankensteins Monster, das jedoch eigene Bedürfnisse entwickelt und sich letztendlich gegen seinen Schöpfer wendet und auch der Schöpfer gegen es selbst. Also es ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, in den die beiden geraten. Und das Ganze ist, das ist ganz wichtig, erzählt in zwei Teilen. Einmal aus der Sicht von Viktor Frankenstein und danach aus der Sicht des Monsters, damit wir eben einen Bezug zu beiden herstellen können. Ich habe den Film im Kino gesehen, muss ich sagen. Er hatte einen Kinostart und Henrik, du hast ihn, glaube ich, zu Hause gesehen, ne?
Ja.
Ich bin nicht sicher, ob er da die Wirkung entfaltet, die er auch im Kino entfaltet. Wie hast du das empfunden?
Ja, das denke ich auch, dass ich da auf dem Sofa ein bisschen benachteiligt war. Also ich konnte nur erahnen, wie toll diese Panoramashots, die es da unter anderem gibt, ja, auf einer großen Leinwand ausgesehen haben müssen. Das hätte mich vielleicht noch etwas mehr überwältigt, weil ich glaube, auch generell hat dich der Film etwas mehr überwältigt als mich.
Wir sind sehr konträr, glaube ich, in denen, weil das ist gut. Ich finde das schon mal gut. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist unterteilt in zwei Teile. Einmal die Perspektive von Frankenstein, einmal die von dem Monster. Was mir insofern gut gefallen hat, als dass du zu dem Monster, gespielt von Jacob Elordi, das muss man auch sagen, noch Oscar nominiert, gerade auch noch im Kino mit Wuthering Heights und in der Hauptrolle des Viktor Frankenstein, Oscar Isaac. Beide absolut sehenswert und die Regie führt Guillermo del Toro, der zuletzt ja Pinocchio gemacht hat. Also man kann absolut sagen, der hat ein Herz für so leicht verschrobene Gestalten. Und ich finde, man sieht es dem Film auch an, dass er von ihm ist, oder? Also ich finde, man merkt das. Das hat so das Herz von del Toro.
Ja, auf jeden Fall. Also das trägt ganz klar seine Handschrift. Und er hat nicht nur ein Herz für so skurrile Gestalten, sondern eigentlich, es tritt so oft bei ihm die Gegenüberstellung Kreatur-Schöpfung auf. Also das ist bei Pinocchio auch. Pinocchio kann auch als Frankenstein-Geschichte gelesen werden, weil da ist ja auch quasi eine Schöpfung, die sich nicht gegen, aber auch mal sich distanziert von seinem Schöpfer. Und Shape of Water, wenn du daran denkst, das Gegenspiel von Wassermonster und Experimentleiter oder wer das da war. Das ist wirklich ein Motiv, was so gut wie allen seinen Filmen vorkommt und immer mit dieser schönen Dark-Fantasy-Optik, also so ein bisschen Gothic angehaucht und wirklich, ich habe ja schon die Panoramen angesprochen, mir ist der Film ist schon ein bisschen lange her, seitdem ich den gesehen habe und ich habe jetzt zur Auffrischung nochmal den Trailer gesehen. Ach, und da schlug mein Herz dann schon wieder ein bisschen, muss ich sagen. Also diese Optiken, wenn Jacob Elordi da irgendwie mit einem zerrissenen Mantel irgendwie steht vor einer riesen Naturkulisse, oder auch manchmal, wenn so ein schummriges Licht seine Augen rot leuchten lässt. Ja, doch, da wird mir auch, sage ich mal, das Herz ganz warm. Also das sind schon beeindruckende Shots auf jeden Fall.
Und aus deutscher Sicht zumindest ganz interessant, da haben wir schon mal drüber geredet, ist Felix Kammerer spielt mit. Der ist zwar Österreicher, hat aber für den deutschen Oscar-Beitrag, der vor ein paar Jahren auch gewonnen hat, im Westen nichts Neues, da hat er die Hauptrolle gespielt. Und der hat insofern eine besondere Beziehung zu den Oscars, als dass er del Toro damals bei der Oscar-Verleihung getroffen hat. Also tatsächlich auf der Toilette oder vor der Toilette, hat er neulich in einem anderen Podcast erzählt, ist er angesprochen worden und die beiden sind da in Kontakt geblieben und er hat tatsächlich dann die Rolle in Frankenstein bekommen. Also so kann es gehen und diese Bedeutung können die Oscars halt auch für Schauspieler haben.
Ja, also jeder Smalltalk Gold wert auf einer Veranstaltung, das müssen wir uns mal merken. Also wer weiß, was sich da alles ergeben könnte, wenn man die richtigen Leute auf der Toilette trifft.
Weise Worte, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und widmen uns dem nächsten Oscar-Favoriten.
So, und dann kommen wir als nächstes zu Marty Supreme, ebenfalls mit 9 Oscar-Nominierungen und gerade noch im Kino zu sehen, wenn ihr Glück habt. Und ja, dabei geht es um den jungen Schuhverkäufer Marty Mauser, der ja ein echtes Naturtalent ist, was Charisma und Überzeugungskraft angeht, vielleicht auch Manipulation, wenn man möchte. Er kann nicht nur gut Schuhe verkaufen, sondern er ist auch von sich überzeugt, der beste Tischtennisspieler der Welt zu sein. Und ja, er will unbedingt an Meisterschaften teilnehmen, hat aber leider kein Geld. Und ja, um das Geld zu beschaffen, begibt er sich auf eine irrwitzige Großstadt-Odyssee und belügt, betrügt, manipuliert. Auf jeden Fall will er Geld, um sich beweisen zu können auf der großen Tischtennisbühne. Und gespielt von Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Und Melanie, hast du Lust bekommen, mal wieder Tischtennis zu spielen, als du den Film gesehen hast?
Ich bin sehr, sehr schlecht im Tischtennis. Aber ich habe den im Kino gesehen und die hatten einen Tischtennis, hier so ein Tischtennisplatte hatten die dahingestellt. Und ganz viele Leute haben tatsächlich schon mal ein bisschen probiert, ob sie das könnten. Ich habe nicht so viele Talente gesehen, die auf dem Niveau von Marty Supreme das Ganze hätten machen können. Aber,
okay.
Aber ja.
Aber nicht im Saal während der Vorführung hoffentlich, sondern
das wäre auch schön gewesen, ne? Nee, also so weit ging es dann doch nicht. Nee, das war im Foyer. Also vielleicht hat der ein oder andere vorher auch schon einen Ball an den Kopf bekommen. Also war auf jeden Fall amüsant anzusehen. Aber ich habe nicht mitgemacht, weil ich bin wirklich, wirklich schlecht.
Ja, aber es ist ja, also man könnte denken, ist es ein Sportdrama? Aber ich sage, nein, es ist, ich finde, das Tischtennis steht nicht so sehr im Mittelpunkt. Es geht nicht um das Spiel als solches. Es geht darum wirklich, ja, dass ein junger Mann seinen amerikanischen Traum leben will oder verfolgen will. Und zufällig ist die Sportart Tischtennis, in der er gut ist. Und diese Szenen, in denen dann tatsächlich gespielt wird, bei denen hatte ich wirklich den Eindruck, wow, hier wurde wenig getrickst. Das waren fast immer so totale Aufnahmen. Man hat ihn immer Ganzkörper-Ansicht gehabt von ihm und wenig Schnitte so. Und da dachte ich wirklich, ja, okay, wenn da angeblich Chalamet 6 Jahre für geübt haben soll, ich glaube ihm das, wenn ich das so sehe bei den Szenen.
Ja, voll. Also ich glaube auch dadurch, dass er so lange trainiert hat, kann das auf jeden Fall gut sein. Und ich muss auch sagen, da war ich überrascht, wie wenig Tischtennis in dem Film drin ist, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist bei mir so das Gegenteil zu One Battle. Da bin ich mit hohen Erwartungen reingegangen, habe gedacht, der wird bestimmt richtig gut und wurde ein bisschen enttäuscht. Jetzt bei Marty Supreme bin ich mit niedrigen Erwartungen reingegangen, weil ich gedacht habe, boah, Tischtennis holt mich jetzt nicht so wirklich ab. Und das war ein so spannender Film, dass ich wirklich rausgegangen bin mit einem Gefühl, das war ein bisschen Thrill, das war auch ein bisschen Comedy, das war ganz viel Drama und das war erstaunlich wenig Tischtennis. Deshalb hat der mich tatsächlich sehr positiv überrascht.
Ja, mega. Und ich finde, der überschlägt sich und du weißt nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und da gibt es Szenen, die brechen so über diesen Film hinein und auf einmal geht er in eine ganz andere Richtung. Und das ist wirklich, rechne ich dem Film wirklich sehr hoch an, dass der nicht auf Nummer sicher gegangen ist und uns irgendwie ein Sportdrama präsentiert hat. Es gibt ja auch eine wahre Vorlage, auf dem Marty Mauser basiert, aber die ist sehr stark fiktionalisiert und man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine wahre Geschichte wäre oder so. Und ja, wirklich beeindruckend, was hier aus dem Hut gezaubert wird.
Und das nicht nur vor der Kamera, sondern auch ein bisschen hinter der Kamera, beziehungsweise wenn man aufs Marketing blickt. Also wenn ich an Marty Supreme denke, habe ich so Timothy Chalamet im Kopf, der ja dieses geleakte Marketing-Video veröffentlicht hat, wohl, was sich anfühlt wie so ein normaler Zoom-Call in der Firma, wo die alle relativ gelangweilt aussehen und er dann so die großen Ideen hat, wie er das Ganze in die Welt hinaustragen möchte.
Ja, da muss es jede Menge gegeben haben, da hast du, glaube ich, mehr mitbekommen als ich, aber klar, der Name geistert hier gefühlt seit Monaten durch die Redaktion, also er steht mit seinem Gesicht für diesen Film, ganz klar, und das muss man auch erstmal schaffen, ein Jahr, nachdem er als Bob Dylan für den Oscar nominiert worden ist, ein Jahr später wieder mit einem Film anzukommen und wieder als Hauptrollen-Oscar ins Rennen zu gehen, das ist schon eine beachtliche Leistung.
Ja, und er will jetzt auch unbedingt, also ich glaube, der wird sehr enttäuscht sein, falls er den nicht bekommt, ehrlich gesagt.
Ja, man muss sagen, das ist, sehe ich für den Film als einzige Kategorie, wo der überhaupt eventuell was gewinnen könnte. Also er hat zwar viele Nominierungen, aber in vielen Kategorien sehe ich tatsächlich andere Filme stark vorne. Und also die einzige Chance für Marty Supreme ist meiner Meinung nach die Hauptrolle. Ob das so ist, weil bei den britischen Film Awards, den BAFTAs, ging er leer aus und bei den Actors Awards, ehemalig SAG Awards, ging er leer aus, der Film komplett, zum Teil mit 9 Nominierungen, mit 3 Nominierungen nichts bekommen und man muss mal gucken, ob das jetzt bei den Oscars was wird.
Ebenfalls 9 Nominierungen hat Sentimental Value, momentan leider noch nicht im Streaming verfügbar, aber ich bin mir sicher, dass sich das in Zukunft noch ändern wird. Und das Ganze ist ein ganz ruhig erzähltes Drama, kann man sagen. Also es geht um 2 Schwestern, die nach dem Tod der Mutter sich mit ihrem Vater wieder annähern müssen. Der Vater ist aber nicht irgendwer, sondern der war lange gefeierter Regisseur, hat jetzt so einen kleinen, Hänger in seiner Karriere, möchte aber wieder an alte Erfolge anknüpfen und möchte einen Film drehen, in den er eine seiner beiden Töchter tatsächlich mit der Hauptrolle betrauen möchte. Und die, also die ist selbst Theaterschauspielerin, weigert sich aber so ein bisschen, weil sie halt ein Trauma von damals noch mit sich tragen, weil der Vater sich halt überhaupt nicht um die gekümmert hat, immer nur weg gewesen ist, immer nur auf die Karriere fokussiert. Und das ist dann so ein Prozess, wie die sich annähern, und dabei steht eben dieser Film, den er drehen möchte, im Fokus. Regie führt Joachim Trier, der zuletzt unter anderem Der schlimmste Mensch der Welt gemacht hat, ebenfalls mit Renate Reinzwill in der Hauptrolle, die ebenfalls Oscar-nominiert ist. Und ich finde, dieser Film, wenn wir das mit den anderen Sachen, die wir gerade hatten, vergleichen, der fällt so ein bisschen aus der Rolle mit dem Ton, den er anschlägt im Vergleich zu den anderen Produktionen. Hat dich das überrascht, dass der da jetzt dabei ist?
Ja, absolut. Also ich finde auch, er sticht heraus, weil er irgendwie kein Gimmick hat. Es sind einfach nur 3-4 Leute in Räumen und unter einem Dach. Aber er unterscheidet sich schon dadurch, dass er kein Tempo hat. Und mich hat es insofern überrascht, dass ich auch finde, dass er, ja, jetzt greife ich mal ganz tief in die Provokationsschublade. Also der sieht ein bisschen für mich sogar nach Fernsehfilm aus, oder ich habe da so ein bisschen Fernsehfilm-Vibes. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so ein bisschen europäisch alles ist. Spielt ja in Norwegen in einem Haus, das sehr europäisch ist. Und es wirkt alles so ein bisschen, ich verstehe nicht, warum der für Schnitt und Regie nominiert ist, weil ich finde, der hat optisch jetzt erstmal nicht so viel zu bieten.
Ja. Ich glaube, das liegt tatsächlich an der Herkunft. Also du hast diesen norwegischen Background. Ich habe da auch ein bisschen jetzt an dänische Filme gedacht, weil du hast ja auch teilweise diese Dogma-Filme gehabt, die damals sehr, sehr populär gewesen sind, die ja auch mit einer speziellen Belichtung gearbeitet haben. Und ich finde, das Licht in diesem Film ist auch sehr besonders, weil es fühlt sich an wie natürliches Licht. Während das andere irgendwie alles sehr auf Hochglanz poliert ist bei den anderen Filmen, hast du hier wirklich dieses sehr runtergebrochene in diesem Film. Und das macht den optisch tatsächlich im Vergleich, finde ich, sehr, sehr interessant, weil man das Gefühl hat, dass halt auch ein solcher Film jetzt bei den Oscars eben oben mitspielen kann. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch nicht, dass er im Fernsehen funktionieren würde. Ich glaube, er funktioniert einfach in einer gewissen Auswahl von Programmkinos. Ich glaube auch nicht, dass das was ist, was die Leute tatsächlich irgendwie 20.15 Uhr in der Primetime sehen wollen.
Ja, es ist halt wirklich ein reduziertes Drama. Und wenn man es zum Vorteil auslegen will, was ich gerade gesagt habe, dann ist es halt wirklich der absolute Fokus auf die Schauspielleistung. Hier sind 4 Menschen, die miteinander reden, und es passiert nichts außenrum irgendwie. Es geht wirklich hier um Charakter, und es geht hier wirklich um Dialoge. Und ja, dadurch ist der Film irgendwie nackt, wirkt er vielleicht ein bisschen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, das ist ja auch etwas, was die Academy liebt oder was wir bei Oscars fast jedes Jahr haben, ein Film übers Filme machen. Und der Stellan Skarsgård ist Regisseur und Drehbuchautor. Und dass der hier sein eigenes Trauma verfilmen will, das kann ich mir vorstellen, dass das auch bei vielen Leuten verfängt. Zumal es ja auch sehr lustige Seitenhiebe auf Netflix gibt, weil was er dreht, ist ja ein Film für Netflix. Und das wird ja durchaus schon ein bisschen durch den Kakao gezogen oder spöttisch beäugt. Und finde ich eine lustige Idee an diesem Film.
Und weißt du, an was mich das erinnert hat? Jay Kelly mit George Clooney, ein Netflix-Film, der auch in den ersten Prognosen für die Oscar-Nominierung noch präsent gewesen ist und dann gar nicht mehr aufgetaucht ist, hat eine ähnliche Thematik. Da hast du den gefeierten Schauspieler, der sich von seinen Töchtern entfremdet hat und irgendwie wieder eine Basis zu denen aufbauen möchte. Und das ist gefühlt vom Thema her ziemlich identisch. Nur, dass das eine wieder Hochglanzprojekt ist, ja, also George Clooney Hochglanz. Und hier haben wir wieder dieses sehr simple, sehr, sehr norwegische, eben sehr runtergebrochene dann im Vergleich.
Ja, tolle Beobachtung. Also auf der einen Seite wirklich die Designeranzüge und so und Markenklamotten und hier bei Sentimental Value wirklich, wirklich Minimalismus pur.
Ja, und da bin ich sehr gespannt, wie der abschneiden wird. Und wir sprechen nachher nochmal drüber, wem wir es denn zutrauen, aus dem Cast was mit nach Hause zu nehmen.
Genau.
Das waren gerade die Filme mit den meisten Nominierungen, die 5 Filme mit den meisten Nominierungen. Wir haben jetzt aber natürlich ein paar Sachen mit drin, die wir nicht erwähnt haben. Und deshalb haben wir jetzt noch Ja, Kategorien, Filme, die uns am Herzen liegen mit dabei, wo wir aber eben gerade leider nichts haben zu sagen können. Und Henrik, ich fange jetzt mal an. Ich habe mich eben gerade beim Blick auf meine Notizen nämlich noch gefragt, warum steht sie da eigentlich? Jesse Buckley, Hamnet, auch ganz oben mit dabei bei den Favoriten für die Oscars, war lange auch hoch gehandelt, tatsächlich auch als bester Film mit rauszugehen. Bin ich jetzt sehr gespannt, ob das tatsächlich immer noch der Fall ist. Und Jesse Buckley auch ganz oben mit dabei, was die Nominierung betrifft in Sachen beste Hauptdarstellerin. Die ist ja gerade auch mit The Bright im Kino. Also richtig gut im Geschäft, das kann man sagen. Findest du, sie hat es verdient?
Absolut, finde ich schon. Und ich kann mich also nicht daran erinnern, dass eine weibliche Hauptrolle schon jemals so fest im Sattel saß in der Awards-Season wie sie dieses Jahr. Also wenn es eine Kategorie gibt, wo die Siegerin feststeht, dann wahrscheinlich wirklich die beste weibliche Hauptrolle für Jesse Buckley und aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Also ich meine, wer Hamnet gesehen haben, wir haben ihn beide gesehen, man kann vieles über diesen Film sagen, man kann ihm vielleicht auch vieles ankreiden, aber sie ist das Herz des Films. Sie sorgt mit ihrem feinen Schauspiel wirklich dafür, dass man ihr am Gesicht klebt. Und ja, und ich sage es mal so ganz offen, ich würde sagen, sie sorgt auch dafür, dass bei vielen Leuten die Tränen rollen, wenn dieser Film sich in auf seinen Höhepunkt zusteuert.
Ja, ich kann sagen, bei mir sind sie nicht gerollt. Das kann ich kurz einmal sagen. Es erzählt ja die Geschichte von William Shakespeare und seiner Frau und den gemeinsamen Kindern. Und Hamnet ist der Sohn, titelgebend für den Film und um den es eben in der Geschichte jetzt entsprechend geht und um den Umgang mit dem Kind und um den Umgang des Ehepaars. Und ich hatte das so, der Film wollte sehr, dass ich weine. Ich habe nicht geweint, er wollte es zu sehr von mir. Weißt du, kannst du verstehen, was ich meine?
Ich kann es verstehen, es ist schon zum Teil emotionale Manipulation, dieser Film, weil er will nichts anderes von dir, außer dass du am Ende schluchzend im Kinosaal sitzt. Das ist schon so, ja. Bei mir hat es funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, sogar an mehreren Stellen. Und man hat im Kino wirklich eine Stecknadel fallen hören können, weil es war unglaublich still in den Szenen, die hier wirklich das Herzstück dieses Films bilden. Und ja, der Film zieht insofern alle Register, aber das kann man ihm nicht vorwerfen. Er ist halt kein Film, wo man groß über eine Handlung spricht oder wo man groß über Effekte spricht. Hier geht es vor allem um eine Mutterfigur, die ja das Schlimmste durchmacht, was man einer Mutter
was einer Mutter passieren kann. Ja, voll. Bin ich ganz
genau
bei dir.
Und ja, er drückt die Knöpfe, auch dank Musikeinsatz. Und wer hier nichts fühlt, muss ich sagen, Melanie, da würde ich mir Gedanken machen.
Vielen Dank. Dann mache ich mir jetzt mal Gedanken. Aber ich kann dir sagen, bei welchem Film ich was gefühlt habe. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight in dieser Oscarsaison. Und zwar nominiert als bester internationaler Film, Ein einfacher Unfall. Habe ich im Kino gesehen, fand ich großartig. Ich musste wahnsinnig lachen, aber es ist eigentlich gar kein Thema zum Lachen. Ich glaube, er ist als Thriller tatsächlich markiert oder ins Rennen gegangen. Es geht nämlich um mehrere ehemalige Gefängnisinsassen, die im Iran eben im Gefängnis saßen, weil sie Sachen gegen das iranische Regime gesagt haben. Und dann treffen sie auf einen ehemaligen Peiniger. Sie glauben zumindest, dass es ein Peiniger ist. Sie wissen es nicht ganz genau und entführen ihn und diskutieren dann quasi die ganze Zeit während des Films darüber, was sie jetzt mit ihm machen, weil sie sind ja gute Menschen, sie wissen nur nicht, was sie jetzt mit ihm tun sollen. Und ich habe, also das ist ein kleiner Film, ich habe ihn als kleinen Film wahrgenommen, als ich reingegangen bin, der auch nicht super viel Presse bekommen hat. Und sie machen aus ganz, ganz wenig Story wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Ich fand den großartig. Ich kann es nur noch mal sagen. Henrik, jetzt müsstest du eigentlich traditionell was gegen mich sagen wahrscheinlich. Aber mich hat er total abgeholt.
Nein, also diesen Ruf des Gegensprechers möchte ich nun auch nicht immer haben. Also hier stimme ich dir zu. Ich bin vielleicht nicht ganz so begeistert wie du, aber ich habe den auch gesehen. Und ja, der hat trotz ernsten Themas, wie du ja gerade beschrieben hast, auch wirklich viel von der schwarzen Komödie, finde ich. Oder vielleicht ist das zu viel, aber er hat viel makabren Humor und man bleibt da einfach dran, spielt mit ganz wenig Zutaten, spielt er viel aus und er hat es aber schwer im Wettbewerb, würde ich jetzt mal sagen. Der ist ja nominiert mit Secret Agent und Sentimental Value. Und beide sind für beste Film nominiert. Ja. Und da wird es der einfache Unfall, fürchte ich, ganz schwer haben, irgendwie dagegen anzugehen. Aber ich finde es schön, dass du ihn lobend erwähnst.
Ja, und vor allem wusstest du, dass das alles Laiendarsteller waren oder überwiegend Laiendarsteller. Das war mir gar nicht bewusst, bis ich das hinterher gelesen habe. Und ich habe es auch nicht gemerkt, ehrlich gesagt, während des Films. Das nur am Rande noch mal kurz.
Ja, sehr interessant. Nee, da erzählst du mir auch was Neues. Sehr gut, ja.
Ja, also falls ihr den noch nicht gesehen habt, ein einfacher Unfall von Regisseur Jafar Panahi, unbedingt noch angucken. Ich sag's euch.
Ja, jetzt würde ich mal zu einer Kategorie kommen, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das die Kategorie Bester Song. Ja, da gibt es meiner Meinung nach ein klares Ungleichgewicht in dieser Kategorie. Ich gehe mal kurz mit dir die Songs durch, wirklich nur ganz kurz. Also wir haben zum einen einen Song aus einer Doku über eine Songwriterin. Und von ihr ist auch dieser Song, also es geht um Diane Warren. Die hat viele bekannte Songs geschrieben für Cher unter anderem und Gloria Estefan. Und hier hat sie einen Song geschrieben, der von Kesha gesungen wird. Und
die gibt's noch.
Ja.
Das überrascht mich, ehrlich gesagt. Ja. Ihr seid, wie hieß das? TikTok? TikTok? Ich bin mir nicht ganz sicher.
TikTok, ja. Genau. Bevor es eine eigene App war, hat Kesha schon TikTok besungen. Und ja, ist nur ganz unauffällige Piano-Ballade, wirklich mit mutmachendem Text. Und die Doku hat quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gibt keinen englischen Wikipedia-Artikel zu diesem Film. Ich wiederhole, es gibt keinen englischen Wikipedia-Artikel zu dieser Doku, die nominiert ist. Und das finde ich wirklich irre. Und lustiger Fun-Fact noch nebenbei, wenn ihr die Oscars in Begleitung schaut, unbedingt folgenden Fun-Fact droppen. Diane Warren, die hier als Songschreiberin nominiert ist, war schon 17 Mal für den besten Filmsong nominiert. Bisher hat sie keine einzige Trophäe. Am leer ausgegangenste Person in der im Wettbewerb, möchte ich sagen. Sehr, sehr bitter. Ich mach's ganz schnell. Ein anderer Song ist noch Sweet Dreams of Joy von Nicholas Pike aus einem Film Viva Verdi. Das ist auch eine Doku gewesen. Die hat 170 Bewertungen bei IMDb. Das heißt, sie wurde sehr wenig geguckt. Es geht um ein Altersheim für Opernsänger und der Song ist auch mehr so eine Opernarie. Rechne ich keine großen Chancen aus. Der dritte ist Train Dreams aus dem gleichnamigen Film Train Dreams, geschrieben von Nick Cave. Und ja, sehr ruhiger, intimer Gitarrengezupfe und der Song ist quasi erzählt aus der Sicht der Hauptfigur des Films. Also wirklich sehr, sehr ruhig. Und dann kommen wir zu den zwei Favoriten in dieser Kategorie. Das ist zum einen I Lied to You aus Blood and Sinners, aus der Schlüsselszene von Blood and Sinners, der in dem Nachtclub gespielt wird und wo ganz viele Musikstile auf einmal ineinander fließen, sich Zeit und Raum verschieben und ja, sage ich mal, die gesamte Musik von Minderheiten ineinander fließen. Geschrieben von Ludwig Göransson und intoniert von Miles Caton, der auch für den besten Nebendarsteller nominiert ist. Und dann haben wir da noch Golden, einen der meistgestreamten Songs des letzten Jahres von der fiktiven Band Huntrix aus dem Film K-Pop Demon Hunters, nominiert für beste Animationsfilm übrigens.
Dieser Film, der war doch eigentlich ein Sony-Film, oder? Und die wollten den nicht und dann hat Netflix gesagt, cool, gib den uns. Und ich glaube, Sony beißt sich heute noch in den Hintern deswegen, weil sie den abgegeben haben.
Ja, ganz richtig. Die, was sie für Entscheidungen treffen, also und allein der Song ist ein Popkulturphänomen, der Film natürlich auch. Den hat man auch gehört, wenn man den Film nicht gesehen hat. Das ist ein Radiosong und jetzt kommt's aber. Nur die letzten beiden Songs, I Lied to You und Golden, werden bei der Oscarverleihung live aufgeführt. Und ich finde, das ist schon fast eine Frechheit, weil, also die offizielle Begründung ist aus Zeitgründen, aber nein, es sind nur diese beiden Songs wirklich im Rennen, weil die anderen haben keine Chance und es kann nur einer von den beiden werden. Und nur die werden live aufgeführt, offiziell aus Zeitgründen.
Aber es waren doch immer alle Songs, die gespielt worden sind, oder?
Ich glaube schon letztes Jahr nicht mehr. Bin ich mir nicht ganz sicher. Da hat das Orchester die Songs angespielt, glaube ich. Und nee, dieses Jahr wird es nur zwei Musik-Live-Performances, zumindest aus aktuellen Filmen, geben. Und da werden nur diese zwei Favoriten gespielt. Und das finde ich schon also ein bisschen Schlag ins Gesicht für alle anderen Nominierten. Vor allem Diane Warren, die meist leer ausgegangenste Frau in der Oscar-Geschichte. Sie hätte doch wirklich gern hier wahrscheinlich ihren Song gehört.
Ich finde, du schreibst einen Brief einfach mal an die Academy oder an wen auch immer und beschwerst dich da. Vielleicht nehmen sie das für die nächste Verleihung auf, wenn sie wieder nominiert ist und das Ganze dann von vorne losgeht.
Du reaktivierst mal deine Kontakte zu Daniel Brühl. Wir versuchen mal, ob wir da über ihn da vielleicht da rankommen. Ja.
So machen wir das.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Cachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Cachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Cachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to cachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's cachava.com, code FITNESS.
Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Kuriositäten und Leute und Filme, die leer ausgegangen sind. In dem Fall die größten Verlierer der diesjährigen Oscarsaison. Was ich überraschend fand, Henrik, war für mich tatsächlich, dass F1 ein Blockbuster rund um die Formel 1 mit Brad Pitt in der Hauptrolle als bester Film nominiert worden ist. Warum? Also du weißt um meine Liebe für die Formel 1 und du weißt auch um meine Begeisterung für den Film, aber also nee.
Ja, schwer zu sagen. Also vielleicht, um auch ja, einen wirklichen Publikumserfolg dabei zu haben. Gut, Blood and Sinners war auch ein Publikumserfolg.
Ein blutiger Publikumserfolg.
Ja, das war ein freudscher Versprecher. Ja, es ist Spektakel, es ist ein Sportdrama. Ich würde ihn so ein bisschen in die Kategorie Top Gun einsortieren. Und ja, vielleicht braucht man so einen Film einfach fürs Gefühl, vielleicht auch, weil Apple dahinter steht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwem Gefallen tun muss, aber nee, eigentlich kommen die Nominierten ja durch die Academy zustande und offenbar hatten die Leute Lust, auch so einen klassischen, da ist es ja ein Sportfilm eigentlich, Motorsportfilm zu nominieren. Ich kann es dir auch nicht genau sagen, aber Name wie Brad Pitt, Name wie Apple und dann noch F1-Autos voller Werbung. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall eine wichtige Nominierung für Apple, die sie sich, glaube ich, groß raufschreiben können.
Ja, das stimmt. Und es ist halt durch und durch ein Blockbuster, ne? Und ich kann absolut verstehen, dass der in optischen Kategorien nominiert wird, wenn es halt, also die Kamera war großartig, muss man einfach sagen. Du hast diese Autos ja wirklich ganz nah begleitet, aus bisher nie dagewesenen Perspektiven. Ich glaube, du hast auch Interviews dazu geführt damals, oder? Wenn ich mich recht
erinnere. Ja, genau, mit dem Regisseur, ja, genau.
Also das war revolutionär und da kann ich das absolut verstehen, aber als bester Film, so ein Blockbuster, weiß ich nicht. Aber es ist nicht die einzige Kuriosität, die wir heute mit dabei haben. Ne?
Genau, also ich wollte sagen, ich gehe deine Verwunderung mit, aber ich finde es ist ein schöner, dass man nochmal so einen Publikumshit mittendrin hat im Feld voller Autorenfilme, finde ich auch, tut der Kategorie trotzdem gut.
Vor allem im Kontrast zu Sentimental Value, ne?
Im Kontrast zu unserem Lieblingsfilm Sentimental Value, ja. Denn hier ist es so, in den Schauspielkategorien sind 4 Personen nominiert. Beste männliche Hauptrolle, beste weibliche Hauptrolle und 2-mal beste weibliche Nebenrolle. 4 Nominierungen für die Schauspielerei, aber im besten Casting der neu geschaffenen Kategorie, über die wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, ist Sentimental Value nicht dabei? So, und hier frage ich dich jetzt, wie kann das sein?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann dir das nicht beantworten, vor allem weil, also ich finde es auch immer noch wahnsinnig lustig, vor allem weil ich anfangs in dieser Folge dafür appelliert habe, dass das Gesamtensemble berücksichtigt wird bei Casting, dass es ja eine Rolle spielt, wie gut alle sind und wie gut die miteinander harmonieren. Wenn du jetzt für alle einzelne Nominierung hast, aber nicht für das Gesamtcasting, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es in dem Fall einfach durchgerutscht. Andere Begründung gibt es da bei mir nicht.
Oder weil es nur 4 Personen gibt in diesem Film, also 4 handelnde Schauspieler und Schauspielerinnen, vielleicht lohnt sich dann nicht, also es gab halt wenig Komparsen und wenig weitere Nebendarsteller und dann lohnt sich nicht, die Casting
zu bekommen. Das Ensemble so klein ist quasi. Ja, vielleicht auch das. Ja, ich weiß es nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass bei Kammerspielen nie bestes Casting nominiert werden kann.
Also, das stimmt und vielleicht ist es auch gut so, ich weiß nicht genau. Also
wir werden das mal beobachten die nächsten Jahre.
Ja, finde ich auch, da bleiben wir dran die nächsten Jahre. Ja, richtig.
Wir haben noch, was ich auch sehr schön finde, die größten Verlierer der diesjährigen Oscar-Saison. Wer führt denn bei dir da diese Liste an?
Also bei mir ist es House of Dynamite, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Film, über den, als der rauskam, gefühlt die ganze Welt gesprochen hat. Zum einen, weil es ein neuer Film von Catherine Bigelow ist, eine der wenigen Action-Regisseurinnen, die wir haben in Hollywood und die für vieles, was sie gemacht hat, schon mit Oscar-Nominierungen bedacht worden ist. Hurt Locker unter anderem.
War die erste Frau auch, die einen Oscar bekommen hat, ne? Ich glaube, die allererste Frau in der Kategorie Regie. Also wirklich ein Name für die Oscars.
Absolut, genau. Und dass die jetzt hier gar keine Rolle mehr spielt, man hätte ja durchaus also sich noch die eine oder andere Frau in manchen Kategorien gewünscht. Und hier ist es jetzt nicht der Fall. Und auch der Film, er ist ein bisschen verpufft wie eine Dynamitstange, die nicht richtig angezündet worden ist, finde ich. Also heute hört man keinen mehr über diesen Film reden. Ich weiß nicht, er ist so sehr schnell schlecht gealtert, offenbar. Als er rausgekommen ist, hätte ich mir schon gedacht, der spielt bei den Oscars eine Rolle, vielleicht sogar in mehreren Kategorien.
Ja, waren wir damals auch der festen Überzeugung. Also ich weiß, im Podcast hat es damals eine Rolle gespielt, auch als möglicher Oscar-Favorit, mehrfach betont worden. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat keiner mehr über diesen Film geredet. Es ging ja um diesen möglichen Nuklearwaffenangriff auf die USA, wo der Präsident, gespielt von Idris Elba, dann wirklich nur ein paar Minuten Zeit hat, um zu entscheiden, wie jetzt tatsächlich reagiert werden soll und wo das Ganze dann aus verschiedenen Perspektiven gezeigt worden ist. Also wirklich starker Film, aber das scheint jetzt da keine Rolle gespielt zu haben.
Und Melanie, was ist bei dir auf der Liste der Verlierer, wenn man das so sagen kann?
Also ich finde, große Aufmerksamkeit lag auf Wicked Teil 2, der ja letztes Jahr rausgekommen ist und wo die Erwartungen natürlich hoch waren, auch aufgrund der Tatsache, dass der erste Teil im Jahr davor insgesamt 10 Nominierungen hatte. Henrik, hilf mir, wie viele Preise hat er gewonnen? 3, 2?
Ich bin mir nicht ganz sicher. 2 waren es am Ende.
2 waren es am Ende. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, viele Fans haben drauf gehofft, dass sie Cynthia Rodrigo und Ariana Grande wieder bei den Oscars sehen, aber nee, war leider nicht der Fall. Also ich glaube, da war die Enttäuschung bei den Fans und auch bei den Machern von Wicked sehr, 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 sehr groß.
Das stimmt, nicht mal im bester Filmsong nominiert.
Stimmt, das ist eigentlich so das Minimum, was man erwarten würde. Ne? Aber stattdessen eine Doku, für die es nicht mal einen englischen Wikipedia-Eintrag gibt.
Ja.
So, aber um diese Folge jetzt abzuschließen, kommen wir jetzt zur letzten Kategorie. Unsere Favoriten. Also wir machen jetzt kurz ein Mini-Tippspiel. Kurz und knackig zum Ende dieser Oscar-Folge. Henrik, wir präsentieren einmal unsere Favoriten. Ich sehe das, wenn du jetzt noch was anderes ankreuzt, wenn ich jetzt was sage. Also du mach das nicht. Mach es nicht. Also wir fangen an mit, wollen wir von hinten nach vorne. Wir fangen an mit bester Nebendarsteller, würde ich sagen. Wen hast du da?
Ich würde es Sean Penn wünschen, aber ich glaube, er teilt sich die Stimme mit Benicio del Toro und dann wird es am Ende Stellan Skarsgård in Sentimental Value. Das ist mein Tipp.
Ich bin mal Sean Penn. Ich glaube, der kriegt das. Der hat die anderen so an die Wand gespielt in One Battle After Another. Also ich glaube, der kriegt das. Da gehe ich mit. Mhm. Dann mach ich weiter mit beste Nebendarstellerin. Ich glaube, es wird Elle Fanning in Sentimental Value.
Echt? Glaubst du?
Glaube ich. Das war schon eine Überraschung, dass sie nominiert wurde und deshalb gönne ich ihr jetzt die Überraschung, wenn sie jetzt auch den Oscar bekommt.
Ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage Amy Madigan in dem Horrorfilm Weapons, wo sie eine sehr eindringliche Rolle spielt, hat 1-2 Preise diese Saison schon dafür gewonnen. Ich würde es ihr wünschen. Das wäre so eine Publikumswahl oder so eine Wahl, wo die Fans des Horrorgenres auf ihre Kosten kommen würden und jubeln würden.
Okay, da gehen wir auseinander. Gut, aber ich glaube, bei der nächsten Kategorie sind wir uns relativ einig. Beste Hauptdarstellerin. Was meinst du, wer wird's?
Auf jeden Fall Kate Hudson. Nein, Spaß. Jessie Buckley natürlich.
Ja, wird Jessie Buckley, glaube ich auch. Das würde ich ihr auch gönnen, weil die ist jetzt so durchgestartet aus dem Nichts nicht. Also sie war ja schon vorher gut dabei, aber ich glaube, jetzt wird sie relativ präsent für viele Leute, die auch gerne Kinos besuchen, von daher.
Ja, bekommt endlich, finde ich auch, also bekommt endlich die Anerkennung, die sie verdient und sie ist schon lange präsent, aber jetzt wirklich in mehreren großen Filmen und mit dieser Nominierung, glaube ich, da ist sie ganz vorne mit dabei, ja.
Bester Hauptdarsteller. Ich glaube, da unterscheide ich in, wer glaube ich, wer es bekommt und wem wünsche ich, dass er es bekommt.
Ja, bei mir ist es, liegt es gleich, muss ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, es könnte Chalamet, Timothée Chalamet werden und ich wünsche es mir, dass er es wird, weil er dann hoffentlich endlich Ruhe gibt und diese Aufmerksamkeitsheischerei endlich vorbei ist. Und bei dir?
Den Leuten nicht mehr so auf die Nerven. Ich hoffe, es wird Timothée Chalamet. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es Michael B. Jordan wird für Blood and Sinners. Der hat ja zuletzt schon Preise dafür bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt tatsächlich bei den Oscars weitergeht. Aber ich würde es Timothée Chalamet wirklich wünschen, weil der sich die Seele aus dem Leib spielt in dem Film.
So, und dann kommen wir zur Kategorie beste Regie. Das lässt sich ja nicht, manchmal nicht ganz so einfach definieren, woran man eine gute Regieleistung erkennt. Aber was ist denn da deine? Was sind da deine Gedanken zu?
Ich glaube, ich würde das Ganze Ryan Coogler tatsächlich gönnen für Blood and Sinners. Einfach weil der diesen Film so nach vorne gepeitscht hat. Ich meine, jetzt sind es insgesamt 16 Nominierungen. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Es ist sein Film, es ist sein Herzensprojekt. Ich hoffe, er bekommt den Oscar dafür.
Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Meine Stimme geht aber an Paul Thomas Anderson tatsächlich. Hat insgesamt, musste ich auch erst nachgucken nochmal, der hat schon 14 Nominierungen für jeweils, also nicht für jeweils, sondern er hat schon 14 Nominierungen für beste Filme und beste Regie und hat noch nie einen Oscar gewonnen. Finde ich auch beeindruckend. Ich glaube, der ist jetzt mal wirklich dran mit beste Regie. Womit, wenn nicht mit diesem Film?
Was wird der beste Film? Ich bin mir relativ sicher. Ich sag du aber zuerst.
Ja, hier sind es für mich zwei, die vorne mit dabei sind. Und
F1. Nein.
F1 kommt als letzte durchs Ziel, würde ich sagen. Ich wünsche mir One Battle After Another, weil es für mich der beste Film im gesamten Wettbewerb ist. Ich kann es mir aber gut vorstellen, dass es Blood and Sinners wird. Wirklich hier die Königskategorie einzufahren mit so viel Rückenwind und so viel Nominierung. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er die meisten Stimmen bekommt.
Ja, ich wünsche es Blood and Sinners und ich glaube auch, dass er es tatsächlich bekommen wird. Ich glaube, das wird tatsächlich auch viele in der Academy angesprochen haben und ich glaube dadurch, ich glaube, beste Regie und bester Film sind diesmal in einer Hand und Ryan Coogler und Blood and Sinners gehen da als Sieger raus.
Okay. Und beste Hauptdarsteller hattest du ja Michael B. Jordan zweimal quasi in der Doppelrolle.
Stimmt.
Also du gehst ja voll auf einen, du setzt ja voll auf einen Pferd dieses Jahr.
Ja, wahrscheinlich wird das jetzt kompletter Flop. Ich sag's dir, 16 Nominierungen und irgendwie zwei Preise oder so. Das finde ich auch so gemein, dass wenn du dann plötzlich, dass du als großer Verlierer giltst, dabei warst du eigentlich der Gewinner mit den ganzen Nominierungen.
Ganz genau, ganz genau. Also da ist eigentlich schon die Auszeichnung, dass du so oft nominiert bist und so eine historische Marke erreicht hast, weil jetzt kannst du fast nur noch verlieren, beziehungsweise also wer die meisten Nominierungen hat, der kann wirklich ganz einfach der größte Verlierer am Ende des Abends werden. Das wäre wirklich bitter.
Das war die große Oscar-Folge von All You Can Stream. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei den Oscars einschaltet. Und Henrik, das ist sehr cool. Das hat Spaß gemacht.
Das hat mega Spaß gemacht und ich weiß jetzt, was du tippst. Du weißt, was ich tippe und mal gucken, wer am Ende mehr Punkte hier einfährt im internen Wettbewerb.
Ja, ich hoffe auch, dass die Kollegen, die alle am Oscar-Tippspiel, was wir natürlich in der Redaktion gemacht haben, teilgenommen haben, die sich das jetzt anhören, nicht noch ihre Ergebnisse irgendwie ändern oder so. Also ich bin gespannt, aber wir werden das im Auge behalten.
Du meinst, wir sind am Ende vielleicht doch Influencer jetzt?
Ja, vielleicht so ein bisschen. Mal gucken. Also zumindest in dem Bereich. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Schauen der Oscar-Verleihung und jetzt mache ich natürlich auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung. All You Can Stream erscheint immer am 1. und am 3. Freitag des Monats, also die nächste reguläre Folge ist schon in Sichtweite, schaltet also gerne wieder ein und ja, bis dahin viel Spaß beim Stream von den Oscars. Danke, Henrik.
Danke, ciao.
Tschüss.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.